Willkommen zu Kreis ab und der nächsten Folge rund um die Europameisterschaft 2026. Mit aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Deutschland steht im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab zur EM in Dänemark, Schweden und Norwegen. Und ja, das ist die frohe Kunde. Nach einem Sieg gegen Frankreich, der aus meiner Sicht über weite Strecken durchaus souverän war, hat sich das Team von Alfred Gislason für das Halbfinale qualifiziert und bereits jetzt ist klar, auf wen man dort trifft. Das ist die Mannschaft von Kroatien. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über Schiedsrichterleistungen und wir sprechen über eine noch größere Fanzone, als das in Herning üblicherweise der Fall ist. Und das mache ich mit dem Kollegen Jonas Späth. Hallo Jonas.
Ja, moin aus Herning.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, quasi unmittelbar nach dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich. Du hast ein ruhiges Eckchen gefunden. Ja, nimm uns doch mal mit in diese Partie. Wir haben sie alle natürlich intensiv verfolgt und am Ende auch nochmal so ein bisschen gezittert. Aber ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Über weite Strecken war das eine souveräne Vorstellung der deutschen Mannschaft.
Ja, absolut. Erste Halbzeit war so ein bisschen Juri Knorr gegen Frankreich. Da hatte man das Gefühl, das hat auch den dänischen Zuschauern, die nach und nach in die Halle kamen, sehr gut gefallen und hat dementsprechend auch Anklang gefunden auf der Tribüne. Und ich glaube, es war lange Zeit, wie du schon sagtest, eine überzeugende Leistung der deutschen Mannschaft. Allerdings hatte man trotzdem so das Gefühl, auch wenn man immer wieder diesen Vorsprung hat, 3, 4, 5 Tore, so ist es ja immer wieder hin und her gependelt, war das ein bisschen trügerisch, ob das am Ende wirklich so ausgeht. Weil man hatte so den Eindruck, viel weiter weg kam die Mannschaft auch nicht mehr, aber Frankreich auch nicht näher ran. Und es hätte so in beide Richtungen ausschlagen können jederzeit. Am Ende wurde es ja dann doch nochmal so Richtung 45., 50. richtig eng. Und man merkte auch, dass der eine oder andere ein bisschen unruhiger wurde. War dann auch nicht mehr ganz so überzeugend in der zweiten Halbzeit. Man hat ein bisschen Schwierigkeiten. Juri Knorr war nicht mehr so im Spiel. Dann kommt in der 50. Franz Semper rein, macht direkt das Tor, war vorher 50 Minuten kalt auf der Bank. Also es war wirklich ein knappes Ding am Ende, auch wenn das Ergebnis das vielleicht gar nicht so hergibt.
Ja, ich kann das schon verstehen, dass du das so darstellst, aber lass uns mal ein bisschen der Reihe nachgehen. Die erste Hälfte hat Deutschland mit 19-15 für sich entschieden und da hat ja auch gefühlt Juri Knorr fast alle seiner insgesamt 10 Treffer erzielt, hat wirklich eine überragende Partie gemacht. Bei den Franzosen konnte mehr oder weniger nur Dikamem gegenhalten, aber was hat denn die Mannschaft von Alfred Gislason deiner Meinung nach, gerade zu Beginn des Spiels, wo man sich ja direkt leicht absetzen konnte, so gut gemacht?
Ja, ich glaube, die Deckung hat einen ganz guten Zugriff bekommen in den ersten Minuten, um da die Franzosen unter Druck zu setzen. Bei den Deutschen war es ja gefühlt, jeder Rückraumwurf war ein Treffer und bei den Franzosen, die kamen nicht so richtig in den Fluss, dass sie da zu einer Torschance kamen. Und die deutsche Deckung war sehr aggressiv, sehr präsent. Und das hat so in den ersten Minuten den Franzosen etwas in Schneid abgekauft, um diesen Vorsprung aus 3, 4 Toren erstmal herzustellen und der sich ja dann weitgehend durch diese Partie zog.
Warst du ein bisschen überrascht davon, dass Deutschland so aufgetreten ist, wie sie zu Beginn aufgetreten sind? Ich meine, also klar, nicht alles läuft perfekt, ja, aber ich finde schon, dass man, wenn man überlegt, gegen wen man gespielt hat, in den ersten 30 Minuten nicht unbedingt nah dran war am perfekten Spiel, aber viel hat nicht mehr gefehlt.
Das ist richtig, viel hat da nicht gefehlt. Wie wir schon sagten, getragen von Juri Knorr in der Offensive. Trotzdem wusste man ja, was die Franzosen für eine Qualität bisher im Turnier gezeigt haben. Und man hat ja auch immer wieder da noch so das Olympia-Viertelfinale im Hinterkopf. Das trägt sich ja jetzt so durch zwischen Deutschland und Frankreich. Und vielleicht hat man sich einfach da vorgenommen, wirklich direkt präsent zu sein. Oder ziemlich sicher hat man sich das vorgenommen, einfach direkt präsent zu sein, den Körperkontakt auch zu suchen, immer wieder Zeichen zu setzen, zu sagen, wir sind schon da von Anfang an, von der ersten Minute an. Und das scheint bei den Franzosen entsprechend gewirkt zu haben.
Ja, und was man auch dazu erwähnen sollte, ist, dass gerade zu Beginn, obwohl erst Andreas Wolf nicht so gut im Spiel war, dann war David Späth drin irgendwann und der war ein bisschen besser im Spiel, aber dass die französischen Keeper nicht so viel gehalten haben zu Beginn, das war erst Rémy Debonnet und dann haben sie ja früh gewechselt, dass Charles Bolsinger reinkam. Der hat bei 7 Würfen auf sein Tor keine einzige Parade zu verzeichnen, aber das Kuriose ist, wenn wir auf die ganze Partie schauen. 10 Paraden für Rémi Debonnet, eine Quote von ja so 24%, ein bisschen drüber. David Speth 4 Paraden, Andreas Wolf 4 Paraden. Also man hat erstaunlicherweise diese Partie für sich entscheiden können, obwohl man das Torhüter-Duell verloren hat. Das ist ja eigentlich kaum zu fassen.
Ja, ich fand in der ersten Halbzeit waren es, glaube ich, ich hatte mir das in der Halbzeit angeschaut, da waren es, glaube ich, 4 Würfe, die Deutschland nicht getroffen hat. Ansonsten war jeder Wurf drin, so fühlte sich das auch an, weil den Rückraum bekam Frankreich einfach überhaupt nicht in den Griff. Das ging super einfach, ging sehr schnell, sehr schnelle Abschlüsse von Deutschland und sie kamen immer wieder zu freien Abschlüssen. Also da konnte ja aus dem Rückraum geworfen werden, aus welcher Situation Deutschland auch immer rollte. Und zweite Halbzeit habe ich dann Debonnet schon so wahrgenommen, dass er da besser reingekommen ist. Hat er natürlich auch in dieser Phase, wo dann Frankreich näher kam, sie waren ja wirklich auf einen Rand, hat Debonnet da immer wieder Bälle weggenommen und du hast gemerkt, bei den deutschen Fans, die in der Halle waren, die zahlreich in der Halle waren, hat das so ein bisschen Verunsicherung ausgelöst, ob das nach hinten losgeht am Ende. Aber sie haben es ja dann doch über die Zeit gerüttelt.
Ja, ich kann verstehen, dass man natürlich vor allem dann in der Halle zittert, wenn man auch vor dem Fernseher zittert, ist ja logisch, dass das in der Halle nochmal viel, viel intensiver ist. Wie sehr hast du denn gezittert? Also du hast ja schon zu Beginn unseres Gespräches so ein bisschen angedeutet, dass es dann ja nochmal sehr, sehr eng wurde und das war ja auch so. Die Franzosen waren bis auf einen Treffer dran und haben dann ja auch nochmal Möglichkeiten liegen gelassen. Ich erinnere mich an einen Wurf von Dika Mem und auch an Versuche von Yannis Len, der von außen gescheitert ist, die dann teilweise an Latte und Pfosten gegangen sind und wieder rausgesprungen. Auch eine Parade dann in der wichtigen Phase nochmal von Andreas Wolf. Wie war das denn in der Halle? Weil da hat man ja oft ein gutes Gefühl für das Spiel.
Ja, die Parade, die du ansprichst von Andy Wolf, war natürlich die, mit dem Treffer hätte Frankreich ausgleichen können. Ich glaube, es wäre dann 31-31 gewesen. Da hat man schon gemerkt, als die Parade passierte, okay, Wolf ist jetzt wieder da, wo du ihn am ehesten brauchst. Und das ist ja so sein Ding, in diesen Phasen plötzlich dann anwesend zu sein. Und du kannst ihn auch gefühlt vor 40 Minuten kaum sehen. Und dann in diesen entscheidenden Phasen ist er ja oft da. Und das hat man so gemerkt, diese Parade könnte ein Brustlöser sein für das gesamte deutsche Team, um jetzt dann doch den Sieg da mitzunehmen und ins Halbfinale einzuziehen. Ich glaube, so allmählich haben die Franzosen einen Albtraum mit Jonas Uschins, was die Schlussphase betrifft, weil den hast du auch eigentlich gefühlt das ganze Spiel nicht gesehen und dann macht er da, glaube ich, 2 oder 3 Tore in den letzten 8 Minuten. Da habe ich mich kurz so ein bisschen an das olympische Halbfinale erinnert gefühlt und auch die Dänen, die um mich herum standen, haben gesagt, no, geben wir hier eine richtig heiße Crunchtime, die dem olympischen Viertelfinale ähnelt. Also das hat jeden hier so ein bisschen begleitet.
Ja, und in dieser Schlussphase muss man natürlich auch sagen, dass die deutsche Mannschaft größtenteils sehr ruhig geblieben ist. Es gab dann diese Phase, als Frankreich wieder rankam, da hast du auch gemerkt, Juri Knorr hat es dann weiter versucht und dann hatte er nicht mehr diese Wurfkraft auch, der hat ja wirklich da Dinger rausgelassen, also fantastisch, aber da hat Debonnet ja auch 2 gefangen und dann hat er irgendwann angezeigt, hier, wechsel mich aus, weil der konnte auch einfach nicht mehr. Und was mir dann gefallen hat, ist, dass in der Phase danach andere Spieler die Mannschaft getragen haben, nämlich zum Beispiel Marco Grgic, der, wie ich finde, insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat, ja, weil der wird natürlich auch immer von allen mit Argusaugen betrachtet, aber am Ende, ich schaue gerade nochmal auf die Statistik, 4 Tore bei 5 Versuchen und wenn einer so spielt wie Grgic heute in dieser entscheidenden Phase, ist das genau das, was diese Mannschaft auch braucht. Rinas Uschins hast du auch angesprochen und dann lag eben nicht mehr die Last bei einem Spieler, sondern die anderen Rückraumspieler haben auch geholfen. Also wenn man es nur darauf projiziert, Jonas, war das die beste Leistung der deutschen Mannschaft in diesem Turnier, kann man das so sagen?
Insbesondere auf die Breite gesehen, glaube ich. Also wir sprechen ja immer wieder von der aktuellen Breite des Kaders und Andy Wolf hat ja auch im Vorfeld gesagt, das ist von der Breite her der beste Kader, den Deutschland bislang hatte. Und heute hat sich das so ein Stück weit bewahrheitet, würde ich sagen.
Ja, also am Ende gewinnt Deutschland dieses Spiel mit 38-34. Nochmal herzlichen Glückwunsch an das Team von Alfred Gislason und die Spieler natürlich auch und auch an ihn, weil heute, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, ja, in einer ganz, ganz heißen Phase hat er diesmal rechtzeitig die Auszeit genommen. Er musste dann auch selber schmunzeln.
Aber auch mit Glück, muss man sagen, ne? Also in dem Moment ist der Ball eigentlich schon weg und er tippt wieder eine Sekunde vorher auf den Auszeitknopf, sonst wäre es ein Ballverlust für Deutschland gewesen. Also da ging er auch in der Raum durch die Halle, weil das hat ja jetzt schon so ein bisschen Charakter, dass man da drauf achtet, wann da der Knopf gedrückt wird.
Das Schöne ist, wenn wir uns unterhalten, steht ja schon fest, wer im Halbfinale gegeneinander spielt. Einmal wird es Deutschland gegen Kroatien sein und Dänemark gegen Island. Obwohl ja Markus Götz hier vor ein paar Tagen gesagt hat, das wird nicht reichen für die Isländer. Und eigentlich wäre es auch so gewesen. Aber es ist alles genauso gekommen, wie die Isländer es dann hinterher noch gebraucht haben. Die Schweden sind raus. Beim Turnier im eigenen Land werden sie nicht im Halbfinale mit dabei sein. Vielleicht ordnest du das auch nochmal ein. Ist schon eine Überraschung, dass die Schweden mit dem Kader, den sie auch zur Verfügung haben, den Sprung da nicht geschafft haben.
Sicherlich, aber diese Gruppe war ja jetzt wirklich auch bis zum letzten Spieltag enorm spannend. Da ging es ja darum, dass vier Mannschaften hätten noch weiterkommen können. Von dem her war da ja alles möglich. Und wenn du dann tagesformmäßig dann eben nicht so da bist, dann geht das dann eben schnell nach hinten los. Aber das war heute, glaube ich, in Malmö einfach eine Geschichte der Tagesform. Also heute musstest du voll da sein. Und das waren am Ende die Kroaten und die Isländer.
Wir wollen noch ganz kurz vorausblicken und natürlich auch deine Meinung hören. Hat Deutschland eine Chance gegen Kroatien? Ich sage ja. Was sagst du?
Boah, ich sage mal, man kennt sich ja. Und ich glaube schon, dass sie eine Chance haben. Jetzt werden die ein oder anderen Kroaten werden es noch rüberschaffen von Malmö hier nach Herning. Aber man wird da jetzt nicht 5000 Kroaten gegen sich haben. Und dementsprechend glaube ich, dass es da ein sehr heißes Halbfinale wird, aber eins mit Chancen für Deutschland aufs Finale.
Dann hoffen wir mal, dass das so kommt. Über eine Sache würde ich gerne noch ein bisschen genauer sprechen und ich will da noch mal kurz auf die Schiedsrichter eingehen. Und konkret geht es natürlich um die Szene zwischen Schweden und Ungarn vom Dienstagabend. So, jetzt wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie die Spiele jeweils ausgehen und was da genau passiert. Fakt ist, wer es noch nicht gesehen hat, der sollte es sich auf jeden Fall nochmal ansehen. Die beiden Schiedsrichter der Partie kamen aus Deutschland, die Kollegen Schulze-Tönjes. Und ich weiß, dass in den letzten Jahren sowieso intensiv darüber diskutiert wird. Sie werden im Prinzip ja jedes Jahr als Schiedsrichter des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass wir uns im Schiedsrichterwesen echt massive Gedanken machen müssen. Und wir müssen uns auch in diesem Bereich für Kritik öffnen, uns dieser Kritik stellen und überlegen, was können wir optimieren. Ich will jetzt gar nicht zu sehr, Jonas, in die Diskussion reingehen. Dritter Schiedsrichter, ja oder nein? Das ist gar nicht der Punkt. Aber die beiden haben sich diese letzte Szene, also eigentlich war es ja die vorletzte Szene, angesehen. Hampus Wanne läuft erstmal durch den Kreis, steht dann in einem Zweikampf mit dem ungarischen Spieler noch im Kreis. Es ist so zwischen halb rechts und rechts außen, stand zu diesem Zeitpunkt unentschieden, ich sag mal so 5 Sekunden vor Ende des Spiels. Der Ungar Rechtshänder will so ein bisschen abknicken. Das wird meines Erachtens durch diese Abwehraktion, die so halb aktiv, halb passiv ist, von Hampus Wanne verhindert. Dann sagen die beiden Schiedsrichter, okay, nachdem Andreas Palika den Ball sehr, sehr knapp am leeren Tor der Ungarn vorbeigeworfen hat und das Spiel halt auch unentschieden ausgegangen ist. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Wie bewertest du diese Situation? Wie hättest du entschieden?
Also ich finde erstmal, dass der Vorgang an sich korrekt abgelaufen ist, dass man da gesagt hat, okay, man lässt den Wurf erstmal und dann guckt man sich das im Video an. Ich meine, diese Option hat man ja in den Schlusssekunden. Und sie werten es ja insofern schon mal richtig, dass es eine spielentscheidende Situation ist. So, aber dann beginnt die Fehlerkette, die ich auch einfach nicht verstehe. Also Hampus Wanne steht sehr klar mit einem Fuß im 6-Meter-Raum. Der 6-Meter-Raum hebt sich auch ab vom Spielfeld und man kann das relativ deutlich sehen. Dann ist für mich unabhängig, ob der Wurf frei ist für den ungarischen Spieler, weil Wanne steht einfach ganz klar im Laufweg des Spielers und verhindert eine saubere Ausführung des Wurfes. Nicht, weil er den Wurf an sich beeinträchtigt, aber weil er trotzdem den Kontakt zum Spieler hat und dadurch wird der Wurf ja vielleicht ein anderer. Aber dann kommen die beiden Referees zu der Entscheidung, für sie war das nichts. Sprechen wir nicht über die englische Aussprache, aber wie man zu dieser Entscheidung kommen kann, das ist mir ehrlich gesagt einfach ein Rätsel. Also klarer kann Hampus Wanne nicht im Kreis stehen. Es ist eine klare Beeinträchtigung des Laufwegs und des Wurfs. Und in dem Moment, völlig egal, ob Wanne da einen Körperkontakt hat oder nicht, selbst wenn er nur durch den Kreis läuft, irritiert er trotzdem den Spieler beim Wurf, weil er einfach vor seinem Auge noch auftaucht. Dementsprechend war das für mich eigentlich ein klarer 7 Meter für Ungarn. Und möglicherweise hätten die Ungarn dadurch dieses Spiel gewonnen.
Ja, sie hätten möglicherweise das Spiel gewonnen. Ich glaube, es wäre dann auch gar nicht mehr möglich gewesen, dass sie ins Halbfinale einziehen, weil sie schon zu viele Punkte vorher verloren haben. Aber das ist gar nicht der Punkt. Also wenn du dir die Situation nochmal ansehen kannst, finde ich doch arg erstaunlich, dass die beiden gesagt haben, für uns war das, ich zitiere, nichts. So, ja, das ist die Aussage gewesen und dementsprechend bin ich doch arg verwundert. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, ja, es war keine Verhinderung der Torchance. Kannst du das nachvollziehen, diese Sichtweise?
Nein, nein, weil wie gesagt, ich habe ja eben auch gesagt, der Wurf ist frei. Trotzdem nimmt er mit dem Körperkontakt, der ja ganz klar entsteht, Einfluss auf die Bewegung des Spielers. Du hast ja auch gesagt, er hat versucht abzuknicken, dann wird das so ein bisschen abgebrochen durch den Kontakt zu Hampus Wanne. Also definitiv nimmt Wanne in diesem Moment Einfluss, ganz egal wie. Es geht ja nur um den Fakt, dass er Einfluss nimmt auf die Wahrnehmung des Spielers. Und wenn das in dem Moment der Fall ist und er steht dabei im Kreis, dann ist es ein 7 Meter.
Wie nimmst du denn insgesamt die Leistung der Schiedsrichter bei diesem Turnier wahr?
Teilweise abenteuerlich, aber das ist ja jetzt auch nichts ganz Neues. Ne? Also da könnte man ja jedes Turnier drüber sprechen und macht man ja auch während der Bundesliga-Saison, aber jetzt nicht hier auch viele internationale Referees. Und ich würde nicht sagen, dass die deutschen Referees jetzt ein Stück weit schlechter sind als der Rest, sondern man nimmt einfach ein gesamtes Problem im Schiedsrichterwesen europaweit dann wahr. Du kannst nicht immer alles richtig pfeifen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. 100%ig richtig pfeifen kannst du nicht. Aber es gibt teilweise sehr klare Situationen. Und da soll ja eigentlich der Video-Referee auch dazu beitragen, dass du diese klaren Situationen, wenn du sie aus dem Spiel heraus vielleicht nicht wahrnimmst, dass du sie dann übers Video eben löst. Das gelingt größtenteils, aber es nimmt natürlich deutlich mehr Zeit in Anspruch. Aus der Reale heraus sind mir da trotzdem noch zu viele Fehlentscheidungen. Ich glaube, wir sehen sehr viele Offensivfouls in diesem Turnier. Und ansonsten finde ich, dass man da vielleicht mal europaweit gemeinsam drüber nachdenken sollte, wie können wir das ganze Thema angehen. Und man hilft ja nicht nur dem Zuschauer damit, wenn man da was optimiert, sondern vor allem auch den Schiedsrichtern selbst. Also dann entstehen solche Diskussionen nicht, dann diskutiert vielleicht auch ein Spieler weniger und so, weil einfach da so ein anderes Miteinander und anderes Verständnis füreinander entsteht. Vielleicht muss man das auch nochmal so machen, wie das gerade im Fußball der Fall ist, dass man einfach Referees auch mit einer Kamera oder mit einem Mikrofon ausstattet, um das Ganze mal so ein bisschen dem Zuschauer nahezubringen. Wie wird denn da kommuniziert? Was wird da kommuniziert? Also ich glaube, man hat das ja beim Supercup schon mal getestet. Vielleicht sollte man das ein bisschen regelmäßiger machen. Ich glaube, die Deutsche Fußballliga macht das jetzt aktuell bei fast jedem Topspiel Samstagnachmittag. Und man merkt ja auch auf Social Media und so weiter, wie das angenommen wird von den Leuten und wie auch die Wertschätzung der Referees sich ein bisschen verändert. Sei es bei Spielern oder sei es bei den Fans.
Ja, es gibt ja jetzt auch diese Initiative der EHF und vielleicht schaut ihr da einfach mal vorbei auf eurohandball.com. Da gibt es mit Sicherheit auch eine passende News dazu und dann könnt ihr euch das einfach mal durchlesen, was da jetzt geplant ist, auch noch für diese Europameisterschaft. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt von dir, dass, glaube ich, mit mehr Transparenz auch die Akzeptanz bei den Leuten steigt. Ich habe trotzdem nach wie vor keinerlei Akzeptanz für diese meiner Meinung nach Fehlentscheidung von Schulze Tönnies. Kann passieren, aber wenn du schon den Videobeweis zur Hilfe nimmst, solltest du in dem Fall richtig entscheiden. Also ich tue mich sehr, sehr schwer damit und ich fände es auch nicht schlecht und auch nicht schlimm übrigens in Richtung der Schiedsrichter, wenn zum Beispiel wie in der NFL oder in der NBA jetzt die EHF hingehen würde und sagen würde, nee, war eine Fehlentscheidung der beiden Schiedsrichter. Und das ist passiert, aber wir haben uns das dann nochmal gemeinsam angesehen, das diskutiert und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass das eben nicht richtig war. Lass uns zum Abschluss nochmal, Jonas, über ein ganz, ganz anderes Thema sprechen, denn ich kann mich gut erinnern, dass du ja vor einem Jahr schon mal zu Gast gewesen bist. Da hast du dich auch auf den Weg nach Herning gemacht und hast geschwärmt von der Fanzone, die sei so überragend. Und dann auf einmal lese ich, da gibt's jetzt eine zweite Halle. Was haben die denn da noch hingebaut? Was gibt's denn da jetzt Neues?
Ja, ich war selbst überrascht, als ich da hinkam, dass da plötzlich zwei Hallen waren. Man hat in beiden Hallen Aktivitätsmöglichkeiten mit einem Kloschüsselrennen, mit verschiedenen Trampolinenteilen, wo man sich den Ball zurückbouncen kann und dann aufs Tor wirft. Es gibt 3 Tore mit Emil Nielsen, der da abgebildet ist, wo die Kids drauf werfen können. Es gibt auch eine Beachhandball-Area, wo man Beachhandball ein bisschen ausprobieren kann. Und das haben sie, glaube ich, ganz clever gemacht, weil man hat dann tatsächlich eine große Karte dort hängen, wo alle Standorte in Dänemark abgebildet sind, wo man auch Beachhandball aktiv spielen kann. Also man wirbt darum und versucht da neue Leute zu gewinnen. Sehr interessant finde ich den Übergang von der ersten in die zweite Halle, weil da hat man, ist ein bisschen rumpelig, weil der Boden ein bisschen uneben ist, aber man hat dort alle Spieler des aktuellen Kaders der dänischen Mannschaft in Lebensgröße einmal so an die Wand als Grafik gehängt und da stehen sehr viele Fans davor, die Fotos davon machen. Es gibt wieder einen eigenen Street Food Court, wo man super viel Auswahl an Essen hat aus allen möglichen Ländern. Man sieht auch sehr, sehr viele Leute, die einfach da verweilen. Also man fragt sich ja in diesen Tagen gerne mal, wo sind denn die Dänen, wenn die dänischen Spiele nicht stattfinden? Ja, ich kann euch sagen, die sind in der Fan Area. Also da findet ein geselliges Zusammenkommen statt. Die Leute haben da großen Spaß und ja, es ist für klein und groß vieles geboten. Natürlich auch wieder als Hauptsponsor der EHF hat Lidl da einen großen Anteil, aber es sind auch viele andere Firmen dort vertreten. Es gibt einen Bettenhersteller, der dort Betten zum Ruheliegen organisiert hat. Also es ist wieder sehr viel geboten und mir ist tatsächlich schleierhaft, ich habe mal so auf die nächsten Ausrichter geguckt, wer dieses Rahmenprogramm annähernd mit abdecken kann, wie das hier in Herning der Fall ist.
Ja, also erstmal, man hört raus, dass du völlig begeistert bist, auch von dem Anbau, so nenne ich ihn jetzt mal, von den neuen Möglichkeiten, die es da gibt. Ich finde die Fanwelt auch grandios. Ich meine, das gab es jetzt in einem deutlich kleineren Rahmen bei der Weltmeisterschaft der Frauen hier in Dortmund, weil die Westfalenhalle ja auch ähnlich aufgebaut ist wie die Jyske Bank Boxen. Das ist ja auch eigentlich eine Messehalle und das ist ein Riesenvorteil, dass du dann einfach viel mehr Platz hast. Ich sehe das aber zum Beispiel nicht beim SAP Garden in München. Ich sehe es nicht irgendwie in Magdeburg oder Kiel. Ich sehe es auch nicht bei der Köln Arena. Also das sind alles ja, Standorte, die das zumindest in Deutschland gar nicht ermöglichen. Da muss man sich dann vielleicht was einfallen lassen und sehr, sehr kreativ sein, um solche Sachen zu ermöglichen, die ja dann auch gerade die jüngeren Fans so begeistern, dass sie beim nächsten Mal unbedingt wieder in die Halle wollen und vielleicht auch diesen Sport ausüben wollen. Und das ist ja das, worum es dann am Ende auch geht. Jonas, vielen Dank für deine Einblicke, für deine Bewertungen auch zu den Spielen, die du gesehen hast. Und für heute war's das. Falls ihr sagt, cooles Format, möchte ich gerne unterstützen. Ah, an der Stelle möchte ich mich übrigens auch bedanken, weil einige das ganz aktuell zu den Sondersendungen für die Europameisterschaft getan haben. Dann könnt ihr das tun unter patreon.com/kreisab, aber auch via PayPal. Es reicht in die Shownotes, also in die Infos zur Sendung zu schauen. Oder ihr schaut einfach mal vorbei auf der Internetseite kreisab.de. Da könnt ihr in die einzelnen Beiträge gehen. Dann findet ihr dort auch noch einen Link. Und bei Social Media sind wir natürlich auch unterwegs. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Morgen gibt's dann die Vorschau auf die Halbfinals. Habt bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.